Danke an Aaron, ein neuer Förderer. Hab mich sehr gefreut, wie du deine Mitgliedschaft bei Steady abgeschlossen hast. Danke an dich und an alle anderen 430 UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Bedeutet mir wahnsinnig viel, dass ihr unsere Arbeit so wichtig findet, dass ihr uns da unterstützen wollt. Und in nächster Zeit werdet ihr dann hier zu Beginn immer von Valentina hören. Die ist zurück bei uns im Podcast. Und was die Valentina jetzt dann genau macht, das erfährt ihr mal in der Zukunft. Da werden wir ein kleines File hochladen, wo wir euch das erzählen. Und jetzt wünsche ich euch nur viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man mit unerfüllten Kinderwünschen umgeht. Das ist ja oft psychisch sehr belastet, so eine Reise, wo man versucht, schwanger zu werden. Und wie man damit umgeht, das erklärt uns Eveline Leitl. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Eveline. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Eveline Leitl ist mein Name. Ich bin Psychotherapeutin in freier Praxis und die Konsiliarpsychotherapeutin im Kinderwunschzentrum an der Wien. Und dazu möchte ich nur sagen, jedes zweite IVF-Kind Wiens kommt aus unserem Zentrum.
IVF ist In-Vitro-Fertilisation.
Genau.
Künstliche Befruchtung.
Oder? Dieses Wort mag ich nicht.
Magst du
sehr.
Nicht?
Da sind wir gleich bei der Sprache, bei einem Thema. Nämlich, das Wort Kunst ist im Allgemeinen positiv konnotiert. Aber künstlich, das von Kunst abgeleitet ist, wird im Allgemeinen innerlich sofort mit natürlich gegenübergestellt, wird in einem Atemzug gesprochen, es ist gedanklich miteinander verbunden und da gewinnt natürlich. Wenn ich einen künstlichen Zahn habe, dann ist der entweder aus Titan oder aus einem anderen Material. Bei der IVF handelt es sich um eine menschliche Eizelle, um eine menschliche Samenzelle. Und ich sage, im Labor sitzen die Bienen. Es ist ein anderer Name, wäre In-vitro-Fertilisierung, unterstützte Fortpflanzung. Und ich mache immer auf die Sprache aufmerksam. Ich sage, Vorsicht, Sprache macht etwas mit uns.
Ja,
und darum möchte ich das gleich zu Anfang sagen, künstliche Befruchtung mag ich gar nicht.
Perfekt, IVF, ich bleibe dabei und nehme das gerne an. Eveline, gib uns mal ein bisschen eine Übersicht in deiner Arbeit als Psychotherapeutin mit Menschen, die so auf einer Reise sind und hoffen, dass das mit dem Kinderkriegen klappt. Aber meistens kommen die ja in die Kinderwunschklinik oder zu dir, wenn es schon lange dauert und mühsam ist und man hat viele Wünsche und Träume und Vorstellungen und irgendwie ist das alles sehr belastend. Kannst du uns mal eine Übersicht geben, was so Fälle und Menschen sind, mit denen du da arbeitest?
Der häufigste Erstkontakt mit mir ist eine negative zweite oder dritte Behandlung, also eine Behandlung, die negativ ausgegangen ist. Oder manchmal auch, wenn es einen positiven Schwangerschaftstest gegeben hat und das Kind sehr früh sich wieder verabschiedet. Das ist der häufigste Erstkontakt zu mir und das ist seit vielen, vielen, vielen Jahren gleich geblieben. Nämlich zwei Drittel aller Kontakte, aller Erstkontakte sind eine Krisenintervention. Es ist so, dass kein Paar sich ursprünglich wünscht, wenn es Familie gründen möchte, dass es in ein Institut geht, das IVF, Inseminationen und dergleichen macht, sondern jeder wünscht sich natürlich auf ganz natürlichem Weg, romantisch, ekstatisch, wie auch immer, aber sicherlich nicht, sagt das Schlafzimmer oder den Wald oder wo immer es geschieht, austauschen mit einem Eingriffsraum. Das heißt, die meisten Menschen haben schon eine Geschichte vor sich, die schon belastend war, Dann kommt der Augenblick, wo es eine Erkenntnis gibt. Das ist für sehr viele ein Schock fürs Erste. Aber dann doch wieder neue Hoffnung. Es gibt eine Möglichkeit, doch den Wunsch zu erfüllen, das Ziel zu erreichen. Das heißt, es gibt Menschen, die kennen sich damit aus. Und dann beginnt die Reise bei uns. Und ich sage, auf dieser Reise bin ich der Teil, den man in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. Mhm. Es wird bei uns niemand zwangsbeglückt. Ich bin der Speisewagen, sage ich immer. Im Speisewagen geht man, wenn man durstig ist, wenn man hungrig ist oder wenn man einfach Tapeten wechseln möchte. Ja. Und dann, wie gesagt, sitzen die Menschen bei mir. Der häufigste Erstkontakt bei heterosexuellen Paaren ist auch sehr oft die Frau alleine. Bei lesbischen Paaren sieht es anders aus. Und sehr oft dann beim zweiten Kontakt gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ich den Mann kennenlerne.
Aber das möchtest du gerne so, dass die Frau mal alleine kommt beim Heteropaar? Oder das passiert
Nein,
einfach?
Das dürfen sie sich aussuchen. Mhm. Sie dürfen sich aussuchen, ob persönlich oder via Zoom und ob alleine oder als Paar.
Mhm. Gehen wir mal auf diesen Fall ein, IVF, zweiter oder dritter Zyklus, so zum Hintergrund, Zyklus heißt?
Ich habe das Wort Zyklus, glaube ich, gar nicht genannt, Behandlung.
Ja, Behandlung.
Das heißt, es ist schon eine volle Behandlung gemacht worden mit Punktion, mit Transfer, mit allem oder auch aus irgendeinem Grund abgebrochen. Und wenn das zweite oder dritte Mal passiert, das ist der häufigste Erstkontakt zu mir. Den ersten Misserfolg, wenn man so möchte, integrieren die meisten Paare sehr gut ins Leben. Aber beim zweiten Mal wird's belastender und das hat auch mit der Erwartung zu tun. Man denkt sich, die Wissenschaft ist so weit, das ist ein Spezialcenter, da gehe ich jetzt hin und es gibt ein ganz neues Zentrum bei uns, das ist genau einen Tag alt. Nämlich das Einnistungszentrum. Und da war eine Umfrage, wie groß die Erwartung ist, wie das aussieht. Und die meisten glauben, dass sie 2,6 Behandlungen brauchen, um beim Erfolg zu sein, um erfolgreich zu sein. Und da spiegeln sich diese Erstkontakte ganz deutlich wieder nach dem zweiten oder dritten erfolglosen Versuch.
Aber ist nicht statistisch eh korrekt, weil so 20-30% Erfolgsquote hat man, oder?
Ja, es hängt davon ab, es ist eine kumulative Häufigkeit. Mhm. Also nach 7 Behandlungen haben 70% ein Kind, ein gesundes. Ich hoffe ein gesundes, nicht? Also ob da jetzt, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist eine kumulative Häufigkeit. Mhm. Nach 3 Behandlungen haben 2 von 3 bereits ein Kind. Also zu früh aufgeben ist auch nicht das, was man... Mhm. Es wäre gut, doch die eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber jedes Paar bestimmt das für sich selber natürlich.
Ja, ich mag sagen, kostet ja auch was. Und ja, aber zumindest so nach 2, 3 Behandlungen kommt dann meistens die Frau alleine zu dir mal. Mhm. Und was ist dann oft so das Gefühl, mit denen die oder das Problem, die Herausforderung, mit denen die Frauen zu dir kommen?
Es sind ein paar Themen. Sehr oft ist es der Selbstwert, der sehr stark darunter leidet. Und dieses, ich fühle mich trotz allem alleine gelassen, weil es sehr wenig Menschen gibt, mit denen man über dieses Thema sprechen kann. Es ist sehr viel Fehlinformation im Gange. Es ist sehr viel Intoleranz im Gange. Sehr belastend ist auch die Integration all dieser Dinge in das Berufsleben. Also immer wieder zum Arzt gehen zu müssen, Untersuchungen zu haben, das ist etwas sehr Belastendes. Und auch, warum gerade ich? Das ist also wirklich sehr oft die Frage.
Also ich schaue immer Hadern. Genau.
Ja, entschuldige?
Ein Hadern mit dem...
Ein Hadern, ja. Ja, ja. Und auch die Belastung, die meisten haben eine sehr selektive Wahrnehmung dann natürlich und sagen, ich bin umzingelt von Schwangeren und Kleinkindern und die Gefühle, die dann hochkommen. Und da habe ich es mir im Laufe der Jahre angewöhnt, dass ich diese Gefühle benenne Und die Frau braucht nur Ja oder Nein zu sagen, nämlich das zum Schmerz, zur Trauer dazu, dann unter Umständen dazu kommt ein Stück Neid, Eifersucht, Wut. Und das ist absolut menschlich. Ja. Und da kann man natürlich unterstützen, sehr gut, weil wir haben ein großes, niedrigschwelliges Angebot. Und da kann man sehr gut unterstützen, sich selber da ein Stück rauszuholen.
Mhm. Und das ist wichtig, so in der Psychotherapie, wenn diese Gefühle in einem herumschwirren, vielleicht ist es einem nicht so bewusst, einem, vielleicht sagt man dann, mir geht's nicht gut, ich fühle mich einfach ausgelaugt, und dir ist dann wichtig, du benennst dann die verschiedenen Möglichkeiten, und dass man dann ein bisschen da reingeht und das fühlt, weil wenn man, also zumindest geht's mir so und mit meiner Psychotherapie, wenn ich dann lerne, das auch wirklich zu fühlen, dann ist dieses Gefühl mit der Zeit wieder weg oder wird kleiner und dann nicht so einnehmend.
Ich nenne mich selbst eine Ressourcenjägerin. Jedes Gefühl, das uns belastet, das Energie kostet, hat mindestens ein Gegengefühl, das in dieser Situation, wo ich es erlebe, hilfreich wäre. Und dann gibt es wirklich Tools, dass ich üben kann, dass ich dieses Gefühl in so einer Situation abrufen kann. Nie zu 100%, sonst wären wir keine Menschen. Aber als Beispiel, in der psychologischen Literatur ist sehr gut erforscht die Angst. Und da wird sehr oft als positives Gegengefühl Ruhe und Entspannung genannt. Das stimmt zu einem guten Prozentsatz, aber nicht zu 100%. Wenn ich Menschen frage, in der Situation, welches Gefühl müsste in jeder Zelle ihres Körpers sein, welches Gefühl müsste da oben sein, dass sie sagen, ja, jetzt geht's mir besser. Und das ist zum Beispiel bei Angst sehr oft Vertrauen, Geborgenheit, Leichtigkeit. Und dann ist meine Einladung, suchen Sie das im eigenen Leben, wann Sie das hatten. Dann geht man in dieses positive Gefühl hinein und wie eine Art systematischer Desensibilisierung blendet man Schritt für Schritt wieder die belastende Situation ein und kann sich ein Stück desensibilisieren. Und wenn man sich sehr intensiv mit dieser positiven Seite dann beschäftigt, ist es auch präsent. Ich nenne es das emotionale Sparschweinchen. Mhm. Das gebe ich hinein, wenn es mir gut geht, und ich drehe es um, wenn ich es brauche.
Mhm. Spannend. Also ich versuche es jetzt runterzubrechen, so wie ich mir das vorstelle. Es gibt da diese, vielleicht die Angst, so ich werde nie Mutter sein, so mein Leben wird nicht so sein, wie ich mir das erträumt habe. Oh Gott, wer bin ich dann, was mache ich dann, und ja, alles furchtbar. Und dann so Ressourcen, oder jetzt, eigentlich hätte ich gern Vertrauen und Ruhe, und vielleicht ist das so, wann hatte ich das schon? In der Badewanne, wie ich diese Musik gehört habe, vielleicht mit dieser einer besonderen Freundin, die mich so gut kennt und versteht. Und dann versuche ich quasi diese Ressourcen anzuzapfen, Sparschwein zu füllen und dann manchmal mich dann auch wieder mit dieser Angst zu beschäftigen, aber nicht dauernd, und dann kann man irgendwie besser damit umgehen.
Genau, genau. Ich mache mich stark. Ich sage, das ist der Schirm im Regen des Lebens oder der warme Mantel in der Kälte des Lebens. Das heißt, es stärkt mich, dass ich zur Realität hinschaue. Jawohl, genau das ist es. Also nicht, ich schaue nicht hin, sondern weil ich weiß, es ist kalt da draußen, ziehe ich mich warm an.
Und das kann man ja verallgemeinern, weil da muss man ja gar nicht auf so einer Kinderwunschreise sein, sondern wir haben ja alle Herausforderungen und Ängste und Sorgen und Trauer. Schön. Regenschirm und Sparschweine, merke ich mir. Weil du gesagt hast, Selbstwert ist oft ein Thema. Warum?
Es werden durch den unerfüllten Kinderwunsch sehr viele Bedürfnisse nicht erfüllt. Eines davon, eines unserer Grundbedürfnisse, ist zum Beispiel Zugehörigkeit. Das sind Menschen, die wollen sich zugehörig fühlen zur Gruppe Eltern. Und dieser Traum geht nicht in Erfüllung, alle schaffen es, nur ich nicht. Da helfen sehr stark dann diese Austauschgruppen, wenn man merkt, hoppala, ich bin nicht alleine. Ein sehr hoher Prozentsatz von Menschen, die keine Kinder haben, sind es ungewollt Kinder. Sie sind ungewollt kinderlos. Also, und da zu merken, ich bin nicht alleine und da gibt es Menschen, mit denen kann ich über dieses Thema sprechen, weil die wissen, wovon ich rede. Das hilft dir sehr, sehr stark. Es ist auch natürlich in der Situation der Druck, den man sich selber macht, der Druck, der gelegentlich von außen kommt. Wenn wir so in der Geschichte schauen, Familiengründung war immer ein sehr starkes Thema. Wir können in der Bibel nachschauen, da hatte man schon die Lösungen von der Schwagerehe oder die Geschichte im Buch Moses von der Sarah, nicht, wo dann sie ihn aufgefordert hat, der Magd beizuwohnen. Also der Wert des Kindes, der Familie war immer ein hoher Wert und es ist an und für sich etwas ganz Normales, sage ich, etwas ganz Natürliches, Familie gründen zu wollen, aber es ist ebenso natürlich, keine Familie gründen zu wollen. Und zu diesen Bedürfnissen, die auch nicht erfüllt werden, gehört zum Beispiel auch das Bedürfnis, das uns innewohnt, nach Orientierung und Sicherheit. Und hier das Gefühl, ich habe im Leben gelernt, wenn ich zielgerichtet handle, irgendwann erreiche ich mein Ziel oder bin zumindest sehr nahe. Und da kann es sein, dass alle Beteiligten Golden Standard unterwegs sind und es ist nicht erfolgreich. Und damit umgehen zu lernen, das heißt Resilienz stärken und auch schauen, welche anderen Möglichkeiten gibt es dann im Leben, dass es sinnvoll weitergeht.
Mhm. Weil oft auch dann dieser große Bruch ist, man hat so eine, ist ja oft auch so bei einer Trennung das große Problem, man hat so eine, oder die große Herausforderung, man hatte vielleicht eine gemeinsame Vorstellung, wie das Leben ablaufen wird in der Zukunft und dann ist die Person weg und dann fragt man sich, was jetzt eigentlich die Zukunft ist und vielleicht ist auch so beim Kind, man hat schon die Vorstellung, man kennt das ja aus 1000 Filmen, ja, wie man sich das vorstellt, oft auch viel zu romantisch. Und dann plötzlich ist die Zukunft weg, die man sich ausgemalt hat. Ja.
Was die eigene Person betrifft, aber auch natürlich das Paar. Es gibt auch sehr gute Möglichkeiten, Interventionen, die da ein Stück weiterhelfen. Zum Beispiel gibt es eine wunderbare Übung, wirklich einmal genau hinzuschauen, was verbinde ich persönlich mit der Rolle Mutter oder Vater. Was davon lebe ich vielleicht schon? Und es war mir gar nicht bewusst bisher, dass ich da gewisse Dinge, von denen ich mir immer vorgestellt habe, die kann ich nur verwirklichen in der Rolle Mutter oder Vater, eigentlich schon in einer anderen Form lebe. Was könnte ich noch von diesen Dingen auf eine andere Art und Weise leben? Es bleibt etwas zu betrauern, aber das ist im Allgemeinen dann weniger nach der Übung als vor der Übung.
Mhm. Kann das zum Beispiel sein, was stelle ich mir vor unter einer Mutter- oder auch Vaterrolle? Ich kümmere mich um andere Leute, die vielleicht sich selber nicht helfen können. Und mache ich das vielleicht schon in meinem Leben? Oder kann ich, wo gibt es denn Leute, die auf Hilfe angewiesen sind und die jetzt nicht unbedingt mein Kind sind zum Beispiel?
Zum Beispiel ja, Aber es geht auch hier wieder um ein Grundbedürfnis, nämlich um ein ganz starkes, um das Bedürfnis nach Bindung. Und da ist wesentlich, dass diese Menschen, wo ich eine enge Bindung habe, eigentlich nicht austauschbar sind. Und da also diesen Schritt wagen, ich schaue mal hin, gibt es schon Menschen, die eigentlich nicht austauschbar sind für mich und wo ich aber ein Stück von dem, was ich mit dem Kind leben möchte, schon ein Stückchen leben kann. Aber natürlich, es bleibt einiges zu betrauern, natürlich. Ja. Aber da kann man dann auch wieder unterstützen.
Das ist auch so ein Faktor Sicherheit, weil wenn ich an Familie denke oder was für mich einer der schönsten Dinge an Familie ist, so wie ich aufgewachsen bin und das bei mir gelebt wird, es ist klar, man versteht sich mal besser, mal schlechter, aber man ist immer für sich da, wenn irgendwie Not am Mann oder der Frau ist. Man hat immer Menschen und man hat im Notfall, ich habe mir das so gedacht, wie ich ziemlich heftige Depressionen hatte, wenn ich jetzt theoretisch alles verliere, meinen Job nicht mehr machen kann, meine Partnerschaft zugrunde geht und ich dann ganz am Boden bin, ich weiß, Wenn ich kein Geld mehr habe, ich kann irgendwo hin und die nehmen mich auf für eine Zeit und die helfen mir da. Mhm. Oder so eine, weil wenn man jetzt mit Freunden ist ja auch so, man entwickelt sich mal auseinander und dann mag man sich nicht mehr und ist ja auch voll in Ordnung. Aber Familie hat oft so eine, bringt auch so eine, bei all den Problemen, die natürlich jede Familie mit sich bringt und gibt es zur Genüge, aber so eine Sicherheit, oder? Dass man nicht alleine ist das auch ein Faktor?
Natürlich, ja. Unterschiedlich gelagert, also, aber auf jeden Fall ist es auch ein Faktor, natürlich, ja. Ich schaue mir auch immer das soziale Umfeld natürlich an. Und das Wichtigste ist, ich schaue mir die Beziehung an natürlich. Weil auf dieser ganzen Reise, auf diesem ganzen Weg ist eine gute, stabile Beziehung natürlich der Kraftquell. Und es haben sich zwei Dinge ganz wesentlich im Laufe der Jahrzehnte, kann ich sagen, die ich in dem Bereich tätig bin, sehr stark geändert, und zwar hin zum Positiven. Die möchte ich jetzt nennen. Das eine sind die sexuellen Probleme. Die sind wesentlich geringer als noch vor 3 Jahrzehnten, weil der Weg, ein Institut, eine Stelle, eine Klinik, was auch immer, wo immer die Paare dann hingehen, das zu finden, heute viel kürzer ist als noch vor 3 Jahrzehnten. Vor allem Menschen, die auf dem Land gewohnt haben, hatten eine Odyssee hinter sich, bis sie endlich einmal erfahren haben, da gäbe es die Möglichkeit. Das heißt, diese Phase, wo es etwas gibt, das ich immer nenne, harte Arbeit am Kinderwunsch, das Werken mit der Babyuhr, das wird kürzer und die Sexualität ist, wenn überhaupt, nur einen kurzen Zeitraum eingeschränkt auf die Fortpflanzung. Das ist etwas ganz Wichtiges, was sich sehr stark geändert hat, zum Positiven hin, weil sie viel früher dann sagen, hoppala, das beeinflusst unser ganzes Leben, auch natürlich die Sexualität. Und das Zweite, was sich wesentlich verändert hat, ich höre heute viel öfter von Paaren, eigentlich hat es uns mehr zusammengeschweißt, dieses Problem, weil das ist unser Anliegen, das kämpfen wir gemeinsam durch. Viel häufiger als früher, die Paare, die zu uns kommen, sind erfreulicherweise alt genug, dass sie schon einiges im Leben erlebt haben und genug Ressourcen, die halt in Krisensituationen dann nicht zugänglich sind, aber da kann man eben helfen, dass sie genug Ressourcen haben. Auf der anderen Seite sind sie zum Glück meist jung genug, dass sie noch nicht viel wirklich belastende Dinge im Leben erlebt haben. Also noch keine Strategien erarbeiten konnten, wie gehe ich mit wirklich belastenden Situationen um. Und das lernen sie auch ein Stück durch diese gemeinsame Belastung. Wie können wir gemeinsam hier gut rauskommen?
Und dass jetzt sich das verbessert hat im Laufe deiner Laufbahn, dass das jetzt diese Herausforderung auch die Paare zusammenschweißt, liegt das auch daran, dass sich so das Männer- und Vaterbild verändert hat, dass das quasi nicht mehr nur ist so, okay, du willst ein Kind, dann mach mal halt, aber es ist eher dein Projekt als unseres.
Ja. Es gibt diese Fälle nach wie vor natürlich. Die Aussagen, die ich jetzt hier treffe, betreffen immer das Gros der Menschen, die zu mir kommen. Dass es Ausreißer gibt in jede Richtung, ist vollkommen klar. Aber ja, es hat auch damit zu tun. Und wenn ich Paare rechtzeitig kennenlerne, sage ich immer, beim selben Körpergewicht hat der Mann circa ein Drittel mehr Muskelmasse. Bitte von Anfang an mit ins Boot und rudern. Und dann erkläre ich, was ich damit meine. Möglichst viel Termine als Paar wahrnehmen. Die Frau muss, wenn es um IVF geht, aber auch, es gibt auch Inseminationen, also wo die Eizellen nicht abpunktiert werden, die aber hormonell stimuliert werden. Da sage ich, wenn es irgendwie geht, zu zweit das machen. Ein kleines Ritual draus machen. Die Lieblingsmusik der Frau auflegen. Wer spritzt, wenn es Injektionen gibt, sich das ausmachen. Jeden Tag ein kleines Ritual. Zeitraum ist überschaubar, meist zu 12, 14 Tage, wenn es um IVF geht. Aber das von Anfang an zu zweit machen. Und das machen auch sehr viele zu zweit. Und dann sage ich immer, IVF-Paare sind nicht 9 Monate schwanger, sondern 10. Das muss man dazu rechnen.
Schön. Ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Gefühl, dass man, was du beschrieben hast, dass Frauen dann haben so quasi, ich bin jetzt so alleine, die ganze Welt kriegt Kinder und mir passiert, bei mir klappt es jetzt nicht. Weil ich habe so das Gefühl selber, ich bin jetzt 34 und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis überall poppen die Kinder auf. Und auch bei vielen Freunden höre ich so, ja, wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, das wird jetzt lange dauern, aber nach dem ersten Mal war sie quasi schon schwanger. Und das ist bei mir dann so der Eindruck entstanden, das klappt ja bei allen sofort und da gibt's überhaupt kein Thema, bis ich da mal überlegt habe, so, na gut, wahrscheinlich die, bei denen es nicht klappt, die reden halt nicht drüber und die und das ist da noch immer ein großes Ding und Tabu, dass man dann da auch drüber spricht, dass das vielleicht lange dauert, dass das belastend ist. Natürlich im engsten Kreis wird man das wahrscheinlich besprechen, aber so allgemein ist schon eher etwas, was man noch im kleinen Rahmen ausmacht, was dann den Betroffenen, wenn es nicht klappt, das Leben irgendwie schwerer macht, als es sein müsste.
Ja, so ist es. Es ist nicht mehr in dem Ausmaß Tabuthema wie noch vor über 3 Jahrzehnten. Aber was es bleiben darf, ist ein Intimthema. Also ich werde nicht jeden Menschen einweihen in meine intimsten Angelegenheiten. Aber dass es überhaupt eine ganz normale Form heutzutage ist, Familie zu gründen, das sollte viel weniger Tabuthema bleiben oder werden, wenn man möchte. Ja, Intimthema darf es sein. Und daher sage ich auch, diese Austauschtreffs sind Gold wert.
Ja.
Weil man da wirklich merkt, hoppala, ich bin nicht alleine. Und es ist auch, wie gesagt, dieses falsche Bild, die selektive Wahrnehmung. Wer weiß, wenn sich einer öffnet in einem Freundeskreis, kommt man drauf, hoppala, die haben ein Kind verloren. Die waren auch an einem Institut. Plötzlich öffnet sich so mancher Mund und es lockert sich so manche Zunge. Ja. Und man kommt drauf, dass man gar nicht alleine ist in Wirklichkeit. Vorsicht ist natürlich geboten an der Arbeitsstelle. Da haben sehr viele Frauen natürlich Angst und sagen es nicht und sagen, das geht mir wirklich am Nerv, da immer irgendwelche Ausreden zu finden. Und da sage ich dann immer, es hat sich noch nicht durchgesprochen, dass auf diesem Planeten die Weibchen die Jungen kriegen und wir sind keine Seepferdchen. Das ist nämlich die einzige Spezies, wo die Männchen die Jungen kriegen. Das wäre gesellschaftspolitisch auch ein Thema natürlich, da anders damit umzugehen.
Also dass das irgendwie auch für jede Firma ganz normal ist, dass man dann auch Bescheid weiß und dann auch weiß, okay, die Mitarbeiterin ist jetzt öfter mal beim Arzt.
Ja, aber das ist ein Wunschtraum, das weiß ich. Eine Möglichkeit wäre auch, weil sehr oft ist es so, dass auch dann später bei der Karenz nicht die Entscheidung ganz stark ist, er verdient mehr. Wir wissen um die große Kluft zwischen weiblichen und männlichen Gehältern, nicht? Wenn es ein Familieneinkommen gäbe, dann wäre das kein Argument. Dann könnte man anders damit umgehen, nicht? Aber das geht dann auch eben in die Richtung schon weiter zurück. Wie gehe ich damit um, dass diese Frau jetzt Familie plant? Und es ist auch natürlich die Gefahr gegeben, angenommen, sie würde es sagen, dann nimmt der Arbeitgeber sofort an, okay, das funktioniert und sie fällt mir jetzt aus, ich muss mich um eine Karenzvertretung kümmern sofort. Der hat keine Ahnung, dass das unter Umständen ein sehr langer Weg ist und dass er dann seine Mitarbeiterin, die gut geschult ist und gut eingearbeitet ist, unnütz verliert. Auch das ist natürlich ein Argument, dass man da unter Umständen einmal umdenkt.
Ja. Und dazu gehört auch die Erwartung, die man, glaube ich, haben kann an jedes Unternehmen, was größer ist, wie also so ganz kleine Firmen mit 2 Mitarbeitern, ist natürlich immer ein anderes Thema.
Ja.
Aber alle, die ein bisschen größer sind, dass man seine Planung so macht, dass klar ist, ab und zu nimmt sich mal jemand eine Auszeit, vielleicht weil man Bildungskarenz machen möchte, weil man Kinderkarenz macht, vielleicht weil man mal krank ist, weil man mal wen pflegen muss, weil die Kinder mal zu Hause sind. Also ein guter Arbeitgeber, gute Arbeitgeberin sollte eigentlich sowieso so planen, dass das dazugehört. Aber ja, so wie man Krankenstände auch einplanen muss. Aber
ja.
Ja,
Das sind nur unnütze Belastungen, die dazukommen zu der Belastung, die es ohne dies schon gibt, dass da ein Lebenssinn, ein gemeinsamer Plan, ein Traum nicht in Erfüllung geht. Das ist schon schlimm genug. Ja. Und dann kommen diese Dinge noch dazu.
Ja, was ich so spannend finde noch, was du gesagt hast, so wenn man sich da mal öffnet bei Freundinnen, dass dann plötzlich die anderen auch mit den Geschichten kommen. Das ist so genau meine Erfahrung gewesen, wie ich den Freunden erzählt habe, so dass ich jetzt eine depressive Phase habe. Und ich kannte vorher eigentlich, glaube ich, niemand, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann kamen die Geschichten. Bei mir war das, bei mir das. Mhm. Mein Papa ist seit 10 Jahren manisch depressiv und der hat das. Und dann fühlt man sich plötzlich weniger alleine. Aber es ist irgendwie auch witzig, weil es braucht meistens den Dosenöffner. Irgendwer muss anfangen und dann trauen sich die anderen auch aus dem Versteck.
Ja. Diese Zeit ist auch immer wieder, erfahre ich, eine Zeit von Weizen und Spreu, dass sich der Freundeskreis unter Umständen dann ändert. Dass Menschen, von denen man geglaubt hat, sie seien Freunde, dass sich das aufhört und dass dafür andere Menschen ins Leben mit hereingenommen werden. Und vielleicht jetzt einmal hinzugehen, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Erstens einmal, wie gesagt, gibt es da auch natürlich Hilfen, wie kann ich mit der Trauer umgehen, neue Sinnfrage des Lebens, all diese Dinge. Und ich sage dann immer, natürlich kann ich von Anfang an auch sagen, ich habe mehrere Bilder in meiner Wohnung hängen, ich schaue mir beide Bilder an, wie geht mein Leben weiter mit Kind, wie geht mein Leben weiter ohne Kind. Aber im Prinzip sage ich immer, im Freundeskreis sollten Menschen aller Altersgruppen sein. Weil zum Kinderkriegen, zur Familie gründen gehört natürlich auch dazu, das Leben geht weiter, es erneuert sich. Es gibt junge Menschen in meiner Umgebung, im Idealfall halt die eigenen Kinder. Aber es sollten auch im Freundeskreis natürlich Menschen sein, die älter sind als ich, die gleich alt sind, die jünger sind. Weil es dann ein ganz anderes Leben ist. Es ist durchmischt, ich kriege alles mit, was auf der Welt passiert. So halt im kleinen Umfeld, aber es spiegelt sich alles dadurch wieder.
Und nicht nur Freunde, die quasi meinen Traum leben, die haben jetzt junge Kinder und ich nicht und bleibe ich quasi links liegen.
Ja, weil das kann auch dazu führen natürlich, dann sage ich, zu zweit einsam zu werden. Wenn ich gerade etwas erfahren habe, was mich sehr hernimmt, was mich sehr mit Trauer erfüllt, dann vergleiche ich es gerne mit einer körperlichen Verletzung. Und ich sage, wenn Sie sich verletzt haben und Sie waren noch so sportlich und Sie haben sich Ihr Bein verletzt, sind Sie froh, wenn Sie nach ein paar Wochen ein paar Schritte gehen können, nicht? Dann muss ich mir nicht jede Taufe, jede Kinderparty und all diese Dinge geben. Aber das sollte kein Dauerzustand sein. Und da sind eben diese Dinge hilfreich, die Resilienz zu stärken, zu schauen, welche Gefühle würden mir helfen in der Situation. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass ich mir da selber ein Stück helfen kann, weil ich sage, die Realität kann ich sehr oft nicht verändern. Es regnet, es ist kalt, aber ich kann meine Einstellung dazu ändern. Ja. Ich kann mit dem Schirm rausgehen und mit dem warmen Mantel. Und das kann ich ein Stück lernen.
Ja. Noch zum Thema Selbstwert, den du angesprochen hast, der oft ein Thema ist. Jetzt gibt es ja auch für Frauen und der Feminismus versucht seit vielen Generationen da was dran zu ändern, mit Erfolg, aber sowas dauert oft eher Jahrhunderte. Gesellschaftliche Vorstellungen, was es heißt, irgendwie gutes Leben zu führen als Frau oder welche Erwartungen man hat, was ja auch sehr, wo auch ein großer Gender-Aspekt drinnen ist, was für Vorstellungen es für einen Mann gibt, der vielleicht, wenn das nicht klappt, ja, ich habe eh meine Karriere, mein Geld, mein Auto, mein großes Haus, um jetzt in Klischees zu bleiben, oder ich habe meinen muskelpumpten Körper. Und bei der Frau ist es oft so, nur als Mutter erfüllst du quasi deinen biologisch und gesellschaftlich erwarteten Zweck. Das kommt ja dann oft auch noch dazu. Vielleicht hat man selber schon diesen Traum und diese Vorstellungen und dann denkt man sich auch noch, quasi man hat versagt. Man entspricht nicht dem Bild, das
habe zuvor schon ganz kurz angesprochen, nicht, dass es eine sehr lange tradierte Geschichte gibt, genau von diesem Bild, nicht? In der Bibel steht ja, und Gott strafte sie mit Unfruchtbarkeit. Das heißt so, ich habe einen göttlichen Auftrag zu erfüllen, und das sitzt in unseren Zellen natürlich, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Ich empfehle dann gern einmal so in der eigenen Verwandtschaft, in der Bekanntschaft oder wenn es nicht direkt im engsten Kreis jemand gibt, ein bisschen weiter zu schauen, wie viele Frauen sehe ich da, die eigentlich das, was ich selber als mütterlich empfinde, die das haben und vielleicht keine Kinder haben. Und wie viele Mütter sehe ich, die eigentlich gar nicht mütterlich sind? Und was stelle ich mir, das ist dann wieder so eine Übung, was stelle ich mir überhaupt unter diesem Begriff vor? Vielleicht bin ich das, aber ich muss es nicht unbedingt ausleben mit einem eigenen Kind. Und welche Dinge gäbe es sonst noch in meinem Leben, die mir Sinn geben, nicht? Das sind genau diese Dinge dann. Hinzuschauen, was kommt von außen. Und was ich unreflektiert vielleicht übernommen habe und was mein eigentlich ich jetzt dazu. Ich darf einmal in mich hineinschauen, was verstehe ich eigentlich? Was will ich leben mit dieser Rolle? Und was könnte ich sonst noch leben, um mich ähnlich gut zu fühlen? Einmal so die Vorstellung, was wäre, wenn ich schon dort wäre?
Aha, schön. Gehen wir mal tiefer auf die Männer ein. Was sind denn da deine Beobachtungen, wie es denen da geht?
Wenn es erfolglos ist, geht es den meisten Männern schlecht, weil es der Partnerin schlecht geht. Das, was da im Körper der Frau passiert, sage ich immer, kann der empathischste Mann nicht nachempfinden. Das betrifft jetzt wieder die Allgemeinheit. Es gibt ein Syndrom, wo Männer sogar scheinschwanger sind und das Oxytocin ist ganz hoch, von denen spreche ich nicht. Das Übliche ist, dass es Männern deswegen schlecht geht, weil es der Partnerin schlecht ist. Und vor allem, wenn es wirklich der Weg ist, dass ich schon in einem Institut bin und Hormone krieg und all diese Dinge, da tut sich so viel im Körper der Frau, das kann der Mann nicht nachempfinden, im Allgemeinen. Aber wichtig ist dann die Empathie natürlich. Da ist sehr oft das Thema Trösten. Und dann sage ich immer, was Trost eigentlich ist. Trost ist nur Dasein. Wenn Sie zu zweit da sind und er sagt, ich weiß nicht, was ich tun kann, dann sage ich zu ihr, sagen Sie ihm, was kann er tun? Naja, das tut er ohne dies. Und dann muss man klären, dass es so ist, ich tröste jemand. Und wenn die Ursache nicht behoben ist, ist dieser Mensch nach 10 Minuten, nach einer Stunde, nach 3 Stunden wieder traurig, geht es ihm wieder schlecht. Und was dann sehr oft passiert, ist, sie lässt sich nicht trösten oder ich versage als Tröster. Beides ist nicht gut. Was in ihr passieren kann, er kann mich nicht trösten oder ich bin doch übersensibel, ich lasse mich nicht trösten. Alles stimmt nicht im Allgemeinen, sondern die Ursache ist nicht behoben. Das als Tatsache akzeptieren und sagen, Trost ist, zum 10. Mal halte ich's aus, dass der Kopf auf meiner Schulter landet und meine Schulter nass wird. Und dann sage ich immer, aber es kostet auch Ihre Kraft. Womit können Sie Ihre Batterien aufladen? Und auch das ist wichtig, dass er das dann auch machen kann. Und da ist wieder dieser Aspekt gegeben, dass ich eine Tatsache akzeptiere, dann wird es mir klar, wie das funktioniert und wir schauen als Paar das Beste daraus zu machen.
Aber wenn du jetzt sagst, so, meistens ist die Trauer beim Mann, weil die Frau traurig ist, aber beim Mann ist ja auch so, der hat sich ja vielleicht auch drauf gefreut, Vater zu werden oder natürlich. Hat vielleicht auch einen Leistungsdruck quasi, ein Kind zu erschaffen, ist ja auch was sehr, also ultimative Leistung, könnte man sagen. Mhm. Also da gibt's ja viel auch, was der Mann alleine
natürlich
betrifft.
Ja. Aber die meisten Männer nehmen sich in der Situation von selber zurück. Und es sagt sehr oft dann die Frau, ich habe Angst, dass er auf der Strecke bleibt. Und ich spreche immer auch die Männer an, wie es ihnen damit geht und höre dann meist diese Situation mit dem Trost. Aber sehr wohl, natürlich ist es wichtig hinzuschauen, weil vor allem, wenn schon ein positiver Schwangerschaftstest da war, nicht? Auch er hat ein Kind verloren, natürlich.
Mhm. Natürlich. Und ist das, glaubst du, gut, dass der Mann sich da mal ein bisschen zurücknimmt für einen bestimmten Zeitraum?
In einer Situation, wo es Menschen nicht gut geht, ist es immer wichtig hinzuschauen, wem geht es noch weniger gut. Und auch, wie sieht das soziale Netz eben aus? Und darum gibt es das Angebot der Krisenintervention, darum gibt es das Angebot der Austauschtreffs, die nicht anonym sind, wo man dann auch in solchen Situationen mit Menschen sprechen kann. Also das, was in der Beziehung nicht mehr passieren kann, weil keine Kraft mehr da ist, dass man wirklich schaut, wer kann uns von außen ein Stück Kraft geben. In Trauersituationen ist es immer das Wichtigste, dass man die Trauer so ausleben kann, wie es einem persönlich entspricht. Das heißt, wenn ich mich zurückziehen will, dass ich das auch möglichst tun kann. Wenn ich, ich sage, Trauer ist eine Hartdauerwurst und wir schneiden uns immer das Scheibchen runter, das wir gerade noch beißen, schlucken und verdauen können. Dass ich das so, das ist, ich finde, eine gute Metapher, weil wir sagen so auch im Volksmund, da habe ich zu beißen oder da habe ich runterschlucken müssen oder das ist schwer zu verdauen. Nicht? Und dass ich das möglichst so leben kann, wie es mir selber entspricht, ohne dass ich mich erklären oder gar entschuldigen muss. Je eher ich diese Phase leben kann, wie es mir entspricht, desto eher habe ich wieder Boden unter den Füßen, mhm, und kann wieder in die Zukunft schauen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn jemand neu startet, sage ich immer, es gibt zwei ganz wichtige Kriterien. Wie sieht mein Leben in dieser Phase sonst aus? Ich sage, eine Mittelschullehrerin, die eine Matura-Klasse hat, im Mai, nein, nicht, kein guter Zeitpunkt. Jemand in der Finanzbranche, auch wenn sehr viel über den Computer schon passiert, zur Jahreswende, kein guter Zeitpunkt. Also wie sieht mein Leben sonst aus? Und das Zweite ist, einmal den Gedanken haben zum Worst Case, aber nur einmal. Und dann sagen, wenn es negativ ausgeht, kann ich das, wo ich mir vorstelle, dass ich brauche, auch bekommen. Zum Beispiel 3 Tage Tapetenwechsel, weil ich sage, ich will alles jetzt einmal hinter mir schlerzen und ich will Kraft sammeln und brauche einen anderen Ort, eine andere Tapete. Oder mich zurückziehen. Und da sage ich, das sind die zwei wichtigsten Kriterien, wenn Sie wieder starten, weil man kann ja ungefähr ausrechnen, wann kriege ich das Ergebnis, damit ich die Möglichkeit habe, meine Gefühle auch auszuleben, wie es mir selber entspricht, ohne dass ich mich erklären muss.
Ja. Evelyn, ich würde gerne 2 Fragen stellen, die von HörerInnen gekommen sind.
Okay.
Ihr könnt sie immer auf erklärme.at/fragen eure Fragen einsenden. Einmal die Katrin aus Wales fragt, bereits 2-mal im Bekanntenkreis ist die Situation eingetreten, dass nach quasi abgeschlossenem unerfüllten Kinderwunsch und nicht erfolgreicher IWV dann auf natürlichem Wege eine Schwangerschaft eingetreten ist. Wie kann das sein?
Gibt's alles. Das kann natürlich nicht sein, wenn beide Eileiter fehlen. Dann kann es zum Beispiel nicht sein. Oder mit dem eigenen Partner, wenn absolut nichts im Ejakulat zu finden ist. Aber genau das sind die Ausnahmen. Was macht uns aufmerksam? Die 10.000, die sich ganz normal benehmen, oder der eine, der jetzt mit der Pumpgun durch die Gegend läuft? Es ist immer die Ausnahme, die unsere Aufmerksamkeit natürlich besonders in Anspruch nimmt und die uns in Erinnerung bleiben. Jeder, der in diesem Bereich tätig ist, kennt diese Fälle und es gibt sie, natürlich. Aber wenn ich rechne, wie viele hunderte Paare, wie viele Tausende im Laufe der Jahre bei mir waren und wie oft ich das erlebt habe, dann kann ich nur sagen, es ist die Ausnahme. Und da sage ich auch, glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast.
Aber es ist also nicht so, dass vielleicht, wenn man macht sich sehr viel Druck und Gedanken und dann klappt es nicht. Und wenn man dann loslässt, dann klappt es wie von selbst. Also damit hat das nichts zu tun.
Nicht unbedingt.
Nein.
Das sind auch sehr oft die Sätze, die die Betroffenen überhaupt nicht hören können. Und zu Recht.
Ja.
Denn wenn ein Paar startet, zu Recht sprechen wir seit über einem halben Jahrhundert von Familienplanung. Also spätestens mit der Pille war es möglich, die Familiengründung zu planen. Und die meisten beginnen vollkommen stressfrei. Und dann zu hören, fahrt auf Urlaub, ihr habt zu viel Stress, das ist genau das, was diese Paare überhaupt nicht hören können, weil sie waren am Anfang stressfrei und da hat es auch nicht funktioniert. Dass sich das dann natürlich im Laufe der Zeit, wenn es wieder und wieder nicht erfolgreich ist, natürlich vermehrt und eine Belastung der anderen folgt und die ganze Belastung dann sehr schwer werden kann, das ist eine Tatsache. Aber es gibt ganz selten wirklich psychogene Ursachen für den unerfüllten Kinderwunsch. Viel häufiger ist es die Folge. Dann muss man hinschauen. Es gibt allerdings eine relativ neue Definition auch von psychogenen Ursachen, die ich sehr wohl teile. Nämlich, wenn jemand bewusst Dinge tut, wo man weiß inzwischen, die schaden und nichts unternimmt, um dieses Verhalten zu verändern. Zum Beispiel, ganz oben steht zum Beispiel Rauchen. Steht also ganz, ganz oben. Also da sollte ich rechtzeitig schauen, dass ich aufhöre damit, weil ich weiß, das sind 50%. Das ist nicht wenig.
Was heißt 50%?
Eine Frau, die raucht regelmäßig und doch einiges raucht, hat im Durchschnitt die doppelte Zeit, dass sie schwanger wird und schwanger bleibt, wie eine Frau mit gleichen Voraussetzungen, die nicht raucht.
Wow. Das müsste man eigentlich auf Zigarettenschachteln schreiben.
Das steht eh so vieles Grausliches drauf.
Wow.
Und darum ist es wichtig, auch im Vorfeld schon sagen, nicht erst aufhören, bitte, wenn Sie schwanger sind, aber natürlich dann auf jeden Fall, sondern im Vorfeld, Sie verbessern Ihre Chancen. Bessern's wirklich nicht. Also das sehr wohl, aber so Stress, wir alle haben Stress. Die Natur hat uns nicht ausgerüstet für Dauerstress. Wenn wir unsere Infoabende machen, sage ich fast immer, nehmen Sie diesen Anfang zum Anlass und nehmen Sie den großen Kehrausbesen und schauen Sie, wo Sie unnütz Stress haben. Und das betrifft nicht nur die Arbeit, dass ich nicht gelernt habe, Nein zu sagen, sondern sehr oft auch das Privatleben natürlich. Aber vor einem warne ich immer. Den Stress, ich darf mir keinen Stress machen, sonst bin ich ja selber schuld. Da sage ich, fein, da kommt ein neuer Stress dazu. Das ist der Megameter-Stress. Mega, weil es noch größer wird, der Stress. Und Meter, es ist nicht mehr greifbar. Das heißt, auf die konkrete Ebene zurückgehen und hinschauen, wo kann ich unnützen Stress wirklich aus meinem Leben entfernen. Diese Sachen machen absolut Sinn, wenn ich etwas verändern kann, dass ich das auch tue. Aber wenn ich es nicht verändern kann, kann ich nur schauen, ich gehe besser damit um. Besser heißt fürs eigene Ich gesünder und angenehmer.
Weil du vorhin angesprochen hast, was man nicht sagen sollte als Familie oder Freunde. Gibt es noch Dinge, die man nicht sagen oder tun sollte?
Wann ist denn bei euch soweit? Zum Beispiel. Oder die hat jetzt auch ein Kind gekriegt. Oder wenn man tatsächlich erfährt, dass das Kind, das Schwiegerkind, wer auch immer, jetzt schon in einem Institut ist und schon etwas tut, dass man dann mit Zeitungsausschnitten kommt und mit dem Motto, ich kenne jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, der kennt jemand. Also die guten Ratschläge. Und da sage ich immer, wenn Sie sich wirklich jemand gegenüber outen, ist es ganz wichtig, dass Sie erstens einmal der anderen Person klar machen, ich weihe dich in eine Intimsphäre von mir ein. Das ist etwas, wo ich erwarte, dass du es wertschätzt. Das heißt, wenn ich möchte, dass es die Nachbarin oder der Nachbar auch noch wissen, dann sage ich es oder einer von uns beiden. Du bitte nicht. Von einem erwachsenen Menschen kann ich Schweigen erwarten. Das nächste ist, was ich sehr oft erlebe, wenn es thematisiert wird zwischen uns, thematisieren wir zwei es. Du bitte nicht. Also mit wir zwei meine ich das Paar. Du bitte nicht. Also das sind so Dinge, wo ich von vornherein abchecken kann. Erstens einmal, wem sage ich es, dass ich mir genau überlege, wem sage ich es. Und dann auch sage, was die Bedingungen sind, sonst ist es ein Vertrauensbruch. Und dass ich auch klar mache, es ist dann ein Vertrauensbruch. Bei sehr vielen ist es dann so, dass sie sagen, beim ersten Mal habe ich noch genau auf dem Laufenden gehalten und dann habe ich 10 Menschen sagen müssen, dass nichts geworden ist. Und das war so belastend. Und da sage ich unter Umständen eine andere Person, der sie als einziger sagen und die dann für sie das erledigt. Und dann gehen die meisten dazu über, dass sie sagen, beim zweiten Mal sage ich nicht mehr genau, wann was geplant ist, damit erspare ich mir das. Die wissen es, die Familie, die engsten Verwandten und die engsten Freunde, aber ich sage nicht mehr konkret, jetzt ist es wieder soweit.
Diesen Tipp, den nehme ich mir auch jetzt mit für mein Leben. So, wenn ich einer Person etwas mitteile, was für mich heikel, schwierig, belastend ist, zu sagen, ich erzähle jetzt was, was mich gerade sehr belastet oder was gerade mein Leben prägt, aber ich hätte gern, dass in der Zukunft, wenn wir darüber reden, dass das von mir ausgeht. Mhm. Das finde ich eigentlich super easy und bei Leuten, die man gerne hat, kann man das auch erwarten.
Ja, ja, sonst ist es Vertrauensbruch.
Ja, schön. Umgekehrt, Dinge, die man sagen oder machen sollte im Freundes- oder Familienkreis, wenn es Menschen gibt, die da Probleme haben.
Die Bereitschaft einfach bekunden. Ich bin bereit. Willst du drüber sprechen? Nein? Und dann spreche auch ich nicht drüber. Also diese Bereitschaft, ich bin da, wenn du möchtest, wenn du es brauchst, aber ich sage es dir, damit du auch keine Hemmung hast, es jetzt zum Thema zu machen, aber ich höre jetzt sofort damit auf, wenn du sagst nein. Oder auch, wenn man Freunde hat, die gerade kleine Kinder haben. Natürlich, die wollen über ihre Kinder sprechen. Aber das können sie auch mit vielen anderen. Dass man halt, wenn man schon weiß, diese Person, dieses Paar hat Schwierigkeiten, dass ich da nicht nur von den Kindern jetzt spreche. Auch eine Möglichkeit natürlich.
Ja.
Was auch sehr oft ist, gerade bei guten Freunden, ist dieser Ausgleich. Du erzählst mir was Intimes, ich erzähle dir auch was Intimes.
Ja.
Damit das Gewicht gut da ist.
Mhm. Ja, dass nicht von oben herab ist und dann gibt man Ratschläge, sondern man ist auf einer Ebene. Und in Wahrheit hat eh jeder ein paar Verletzlichkeiten und Problemchen, die man, die man teilen kann. Jetzt, das Stichwort passt jetzt auch zu einer Frage von Pia, das du gegeben hast mit, man kann auch über was anderes reden wie die eigenen Kinder. Pia fragt, wie stehst du dazu, wenn eigene Kinder der einzige oder größte Sinn des Lebens sind?
Da fällt mir jetzt, bevor ich jetzt direkt darauf antworte, ein, wie viele Paare ich schon bei mir sitzen hatte, wenn die Kinder dann außer Haus gegangen sind. Und sie sind draufgekommen, dass die letzten 20, 25 Jahre alles über die Kinder gelaufen ist und sie einander nichts mehr zu sagen haben und es kein, außer gemeinsame Kinder, es keine anderen Projekte, Ziele, Sinngebungen im Leben gegeben hat. Genau, das ist natürlich die Gefahr, auch zu sagen, ich darf auch um meiner selbst willen leben, glücklich sein. Dass natürlich das eigene Kind einen ganz hohen Stellenwert hat im Leben, ist vollkommen logisch. Aber ich sage auch den meisten Paaren, gerade wenn es IVF-Kinder sind, sind die eigenen Anforderungen an die eigene Elternschaft extrem hoch. Und es passiert immer wieder, dass nach 1, 2, 3 Jahren in erster Linie die Frau bei mir sitzt, weil sie den eigenen Vorstellungen nicht gerecht wird. Überall hat sie schlechtes Gewissen. Ich sollte mehr mit dem Kind. Nein, ich sollte da mehr und ich kann alles nicht mehr erfüllen. Und ich sage von Anfang an, Brich ist der für mich der Mensch, der sich mit Bindung Verbindungen sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und der schreibt zum Beispiel, im Gegensatz zu früher, wo man geglaubt hat, nur die Mutter, 24 Stunden Mütter, die sind mir immer suspekt, dass ein Säugling bereits bis zu 8 Personen in sich reihen kann, wenn es ihm nicht gut geht, also seine Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Je schlechter es dem Kind geht, desto eher braucht er Bezugsperson Nummer 1. Meist die Mutter und dann der Vater, manchmal auch umgekehrt natürlich. Das heißt, von Anfang an sage ich, wen gibt es im sozialen Netz? Das ist auch ein Reichtum für das Kind. Auch die nächste Generation, andere Kinder, vor allem bei Einzelkindern, sage ich immer möglichst bald zu einer Tagesmutter und sei es nur 2-mal in der Woche für eine Stunde oder so, Kinder unter Kindern. Und welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus, dass sie möglichst bald wieder ein Paar sind, dass sie für sich etwas tun können, aber auch für die Paarbeziehung. Natürlich muss ich dann wissen, die Person, die jetzt mein Kind beaufsichtigt, wenn es brennt, die holt mein Kind raus. Die schnappt mein Kind und rettet es. Also ich muss das Gefühl der Sicherheit natürlich haben. Aber es sollte natürlich neben dem Kind, weil irgendwann geht dieses Kind außer Haus, auch wenn alles wunderbar funktioniert, es geht dann seine eigenen Wege und dann stehe ich da und es ist nichts mehr da im Leben. Das ist die Gefahr daran. Und da kann man natürlich schon rechtzeitig darauf aufmerksam machen. Es ist natürlich auch so, je kleiner das Kind, desto mehr steht es im Mittelpunkt auch der Triade, also Vater, Mutter, Kind, weil es meine volle Zuwendung braucht, um überhaupt zu überleben. Aber dann schon von Anfang an schauen, wie kann ich diese anderen Aspekte des Lebens schon auch wieder leben.
Durch diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und oft beschränkt sich es ja so auf... Ja. Mann, Frau oder Mann, Mann, Frau, Frau oder alles auch dazwischen und vielleicht noch Oma, Opa, wenn man das Glück hat, dass die in der Nähe sind und ansonsten, und das ist ja heftigst. Ja, jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber dazu ist dieser Podcast ja auch da. Gibt's
nicht?
Ja, gibt's, was ist eine gute Motivation, um ein Kind zu bekommen? Also manchmal ist es ja eher, das gehört einfach dazu oder ja, was soll ich denn jetzt sonst tun die nächsten 50 Jahre?
Oder im Alter. Das ist zum Glück selten.
Oder sonst bin ich im, das höre ich auch oft so, sonst ist man im Alter dann alleine, wo ich mir immer denke, so, man kann ja auch Freunde haben und vielleicht die eigenen Kinder verbringen dann, wenn sie 20 oder 30 sind, oft eh nicht unbedingt am liebsten Zeit mit den Eltern. Ja, was ist eine gute Motivation?
Ich will hier nicht urteilen, was gut und was schlecht ist. Das möchte ich nicht. Ich kenne das alles. Am wenigsten kenne ich zum Glück, was soll ich sonst tun?
Ich glaube, man sagt es nicht so, aber oft ist es schon, wie fühlt man denn sein ganzes Leben? Kinder geben schon auch eine Struktur.
Natürlich, und geben Sinn, natürlich, ja. Ja. Aber das ist dann genau die Situation. Eigentlich ging die Frage in diese Richtung, dass ich sehr wohl hinschaue. Ich bin ja jetzt nicht auf eine Rolle in meinem Leben, die restlichen, bis ich halt irgendwann sterbe, auf diese eine Rolle fixiert und sonst gibt es nichts, nicht? Das ist ja etwas ganz Wesentliches. Aber dieser Aspekt, im Alter nicht alleine zu sein, der ist schon auch sehr oft da. Wobei ich sage, ein Kind ist keine Altersversicherung, aber es ist ganz natürlich, dass ich natürlich auch möchte, dass Leben weitergegeben wird und dass ich sehe, okay, ich kann ein Wesen ins Leben begleiten. Also es ist schon sehr oft auch dieser schon sehr hohe Wunsch nach Sinn. Ich will Dinge weitergeben. Ich will einen Menschen, der mir so nahe ist, wie es nur möglich ist, ins Leben begleiten, Werte weitergeben, diese Rolle erfüllen. Sehr oft auch zum Glück. Wir sind glücklich als Paar, aber das wäre das Sahnehäubchen. Weil da leben wir quasi beide in diesem Kind weiter. Und da sind wir dann eben bei der Frage, was, wenn das nicht möglich ist, weil ich brauche Samenspende oder Eizellenspende, nicht? Dass man das trotzdem gut leben kann.
Schön.
Weil die Elternschaft ist eine Funktion und die wichtigste Funktion ist die psychosoziale. Erst dann kommt die Genetik und dann kommt die legistische, also meine Rechte und Pflichten. Das Wichtigste ist die psychosoziale Funktion. Wer ist zu mir Mutter, wer ist Vater? Die zwei Menschen, die mich in den Arm nehmen, wenn es mir schlecht geht, die bei mir sitzen, wenn ich krank bin, die sich neidlos mit mir mitfreuen, wenn ich einen Erfolg habe, die meine Talente erkennen und fördern, die meine Schwächen erkennen und schauen, dass es kompensiert werden kann. Das sind Eltern, all diese Funktionen. Die psychosoziale ist die allerwichtigste natürlich. Und da ist sehr oft natürlich der Wunsch, diese Dinge auch leben zu können und weitergeben zu können. Und das, wo es am ehesten gelingt, ist nun mal ein Kind, das ins Leben begleitet wird. Mhm. Aber natürlich dann auch die Vorstellung, es kann ganz anders werden. Wir sind beide Musiker, sage ich jetzt einmal, und das Kind hat 0 musikalische Fähigkeiten, dass ich das dann auch akzeptieren kann und sage, das Wichtigste ist, mein Kind wird glücklich. Und wenn es jetzt Tischler werden will, dann wird es Tischler und ist halt glücklich so. Und die Musik ist halt dann die Reissäge, wie auch immer.
Eveline, gehen wir noch auf das Verlieren von Kindern ein. Also was ja sehr häufig vorkommt. Wie hilfst du da Menschen und Paaren, denen das passiert?
Sehr viele, wir haben hier für die Krisenintervention, wie gesagt, wir haben eine sehr niederschwellige, sprich kostenlose Möglichkeit, hier zu helfen, überhaupt ein kostenloses Angebot. Da ist die Krisenintervention drin, ein Beratungsgespräch, da sind Entspannungsgruppen dabei, da sind Austauschgruppen dabei. Also wirklich ein weites Feld der Therapie ist abgedeckt. Psychoedukation, Entspannung, Information, da ist sehr viel drinnen. Und darum haben wir hier eine Grenze von einem ganzen Monat, wo sich ein Paar melden kann bei uns, weil sehr viele sind am Anfang sprachlos. Das ist so ein Schock. Jetzt ist es endlich erreicht. Ich habe einen positiven Schwangerschaftstest und jetzt verlieren wir dieses Kind. Was ich sehr gerne dann empfehle, ist hinzuschauen, ob das Paar offen ist für ein Ritual. Meine Erklärung ist immer, wenn ein Mensch stirbt, den die anderen auch gesehen haben, der eine Zeit lang auf dieser Erde rückengewandert ist, dann gibt es ein Begräbnis. Wir haben Rituale im Leben, Alltagsrituale, die geben uns Sicherheit. Wir haben seltene Rituale, die den Alltag unterbrechen, Weihnachten, Geburtstag. Und dann gibt es ganz seltene Rituale, wo wir uns wirklich voll darauf konzentrieren müssen. Zum Beispiel ein Begräbnis. Das heißt, man unterbricht den Alltag. Es wird die Trauer gemeinsam getragen. Die eigene wird dadurch nicht anders. Aber trotzdem macht es etwas mit uns, wenn wir merken, die anderen trauern mit mir mit. Man macht sich Gedanken, wie will ich das gestalten? Es ist unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturkreisen. Und da sage ich, hier bleibt die Trauer bei dem Paar alleine, weil niemand hat dieses Wesen gesehen, außer die beiden, vielleicht am Ultraschall. Das heißt, hier ein Ritual anzubieten. Und dann sage ich ein paar Sachen, sage, schauen Sie hin, ob Sie es überhaupt wollen. Zu welchem Zeitpunkt, ob Sie es zu zweit wollen oder noch jemand dabei haben wollen. Und dann sind so Dinge wie einen Luftballon steigen lassen mit dem Gedanken, ich lasse dich frei. Oder auf diesen Luftballon ein Zettelchen hängen. Geh deinen Weg oder den Namen, was auch immer. Symbolisch etwas verbrennen oder Tod mit Leben zu beantworten, indem ich was pflanze. Und da sage ich immer, bitte gehen Sie in den Wald und merken Sie sich nicht, wo Sie das pflanzen, damit sie nicht hinschauen, ob das eingeht oder nicht. Das sage ich dann dazu. Und meine Lieblingsempfehlung ist, aber wie gesagt, das sind nur Anregungen, das nenne ich Phönix aus der Asche. Man verbrennt etwas symbolisch, geht entweder in einen gut sortierten Papierladen oder in einen Museumsshop. Dort gibt es nämlich das, was ich jetzt sage, nämlich so schöne alte Federkiele und Tintenfässchen. Und gibt diese Asche von dem, was ich symbolisch verbrannt habe, also vielleicht ein Ultraschallbild oder einen Namen, Das vermische ich mit der Tinte und schreibe meinen Wunschsatz auf. Den Phönix, der aus dieser Asche emporsteigen soll. Zum Beispiel dein gesundes, lebendes Geschwister. Oder wir als Familie, als glückliche Familie zu dritt oder gesagt, ich sage dann immer, sagen Sie vielleicht auch zu viert, wenn Sie das verstorbene Kind mit einbeziehen wollen. Oder man vermischt es mit Farbe. Es eignet sich sowohl Acrylfarbe als auch Wasserfarbe und malt intuitiv das Wunschbild. Diese Übung nenne ich Phönix aus der Asche. Und dann sage ich, es bleibt bei Ihnen, wollen Sie es überhaupt und wie machen Sie es? Aber Rituale helfen uns im Leben weiterzugehen, etwas abzuschließen unter Anführungszeichen. Jedes Ritual ist in Wirklichkeit ein Übergangsritual, dass ich wieder in die Zukunft schauen kann. In dem Wissen, es war nicht nur unsere Schwangerschaft, sondern es war auch die Schwangerschaft des Kindes. Vielleicht hat das Kind es beendet.
Eveline, am Ende hast du noch Bücher, die du mir und meinen HörerInnen empfehlen möchtest?
Also, ungewollte Kinderlosigkeit. Gibt es ein ungewollt kinderlos, heißt es, gibt es ein Buch, das mir sehr gut gefällt. Und etliche, wo ich sage, für danach, weil das Kind sollte es wissen. Ein Kind muss nicht genau wissen, aber sehr viele Menschen wissen eigentlich, wie sie gezeugt wurden. Irgendwann sagen es ihnen die Eltern, wir waren auf einem Ball und danach oder wie auch immer. Oder im Urlaub bist du entstanden. Also das muss ein Kind natürlich nicht unbedingt wissen, aber dass es ein IVF-Kind ist, kann es schon wissen. Und da gibt es sehr schöne und gute Bücher. Von der Petra Thorn zum Beispiel gibt es die Reihe im Verlag FamArt. Ich selbst habe auch an einem Kinderbuch mitgearbeitet. Im Family Tree Verlag ist das dort. Es gibt auch Hilfen dann, wie sage ich es meinem Kinde, aber viel mehr Literatur gibt es eigentlich für die Situation, die mir präsent ist. Wenn es mit den eigenen Gameten, das heißt mit den eigenen Fortpflanzungszellen, nicht zum Ziel kommt, nicht der Wunsch erfüllt wird und ich brauche Eizellen oder Samenspende, weil das ist dann ein Thema, das noch schwerer ist und wo man dann also wirklich noch massivere Unterstützung braucht. Und da habe ich eine Menge Bücher, muss ich ehrlich sagen, die ich empfehlen kann. Aber der Eiertanz ist auch ein schönes Buch zum Beispiel, nur ich weiß die Autorin nicht. Oder was fällt mir noch? Der Eiertanz, was habe ich da noch? Abschied vom Kinderwunsch, ja, das war auch ein sehr gutes Buch. Nur ich weiß die Autoren alle nicht.
Die finde ich alle und verlinke ich alle in der Beschreibung. Danke, Eveline. Am Gerne. Ende noch ein Shoutout, eine Hervorhebung von einer TV-Sendung, einer Radiosendung, einer Zeitung, die du gerne magst.
Am liebsten ist mir nach wie vor das Fernsehen. Wenn es um Nachrichten, also um Weltgeschehen geht, also wirklich die Abendnachrichten, weil die haben für mich jede Menge Vorteile. Erstens einmal kurz, prägnant, übersichtlich und zweitens, sehr oft arbeite ich noch um diese Uhrzeit und ich kann sie mir dann zeitversetzt anschauen. Und neuerdings kann man ja auch übers Internet sehr viel dieser Sendungen anschauen. Den Report mag ich sehr. Was ich noch mag, sind auch Dinge, die über das Politische und über das Zeitgeschehen hinausgehen. Für mich eine sehr starke Kraftquelle ist alles, was mit Kunst zu tun hat. Mhm. Und da liebe ich ORF3 natürlich.
Mhm. Und Abendnachrichten ist dann Zeit im Bild oder was?
Ja, Zeit im Bild. Ja.
Liebe Eveline, danke für deine Zeit.
Ich danke auch, dass deine Zeit, da möchte ich noch abschließend was sagen. Unser Erdenleben ist in Zeit bemessen. Wenn ich jemandem Zeit schenke, schenke ich ihm ein Stück meines Lebens. Ich danke dir für das Stück deines Lebens.
Ja, schön. Danke. Was nehme ich mir mit? Erstens, was besonders wichtig ist, Resilienz entwickelt und die Stabilität der Beziehung stärken. Resilienz heißt, trotz der Probleme auch Ressourcen zu haben, die einem dabei helfen, die Probleme anzugehen. Das kann ein heißes Bad sein, Musik oder gute Freundinnen. Wenn man sich in der Beziehung gegenseitig unterstützt, dann hilft das enorm. Zweitens, es lassen sich heute viel mehr Menschen helfen als früher. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ob jetzt als Paar oder als Individuum, viel mehr Menschen nehmen Hilfe wie etwa Psychotherapie in Anspruch. Oft leidet die Sexualität in der Beziehung, alles dreht sich nur mehr um den Kinderwunsch oder man gräbt sich ein. Wenn man sich helfen lässt, dann kann man als Paar sogar gestärkt aus dieser schlimmen Erfahrung hervorgehen. Drittens, vielleicht kann man zwei Bilder zu Hause aufhängen. Das ist ein Vorschlag von Eveline. Ein Bild, das das Leben zeigt, wie man es sich vorstellt mit Kind, und ein Bild, wie man sich das Leben vorstellen kann ohne Kind. Denn man kann mit oder ohne Kind ein gutes, sinnvolles Leben führen. Was Eveline auch rät, ist, ein bunter Freundeskreis hilft. Das heißt, wenn man nicht nur gleichaltrige Freundinnen hat, sondern auch mit jüngeren und älteren Menschen in Kontakt ist, wo sich nicht auch derzeit alles um das Thema Kinder dreht. Ich fand das super spannend und Eveline hat gleich nach der Aufnahme vorgeschlagen, dass wir noch eine Folge aufnehmen, nämlich zur Psychologie von Eizellen und Samenspenden und wie es Müttern und Vätern in so Situationen geht. Ich war gleich begeistert und wir nehmen die Folge 2025 auf.
Und von mir gibt es heute das Outro. Ich heiße Anna, bin 34 Jahre alt und langjährige Unterstützerin von Erklär mir die Welt und ich wurde eingeladen, euch als Hörerin des Monats ein bisschen etwas über mich zu erzählen. Ich bin so gut wie von Beginn an dabei. 2018 hat mich eine Arbeitskollegin in die Welt der Podcasts entführt und da sie auch eine Freundin von Andreas Sator ist, hat sie mir natürlich Erklär mir die Welt empfohlen und ab da bin ich richtig reingekippt. Die ersten Erklär mir die Welt-Folgen, an die ich mich erinnern kann, sind die Folgen Erklär mir den Islam. Das war eine Reihe von 5 Folgen zum Thema Islam. Und in der ersten Folge hat Carla Amina Bagachati die Basics erklärt. Ich war fasziniert von Carlas Wortgewandtheit, wie gut sie erzählen kann und vom Klang ihrer Stimme. Und jetzt noch die Credits. Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann arbeiten hier mit. Kamera und Videoschnitt macht Alexander Kohmann von Domotion. Für gutes Audio sorgt Dominik Lanterdinger von Audiofunnel. Damit hier Geld reinkommt, verkaufen Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link Werbung. An dieser Stelle auch Danke an alle Firmen, die hier Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen, ansonsten einfach bei Missing Link melden. Danke auch an alle, die den Podcast supporten auf erklärmir.at/support und damit unsere Mission für mehr Bildung und Aufklärung unterstützen. Nächste Woche kommt die Folge Erklär mir mein Horoskop, Florian Freistetter. Bis dahin eine gute Zeit euch allen.